Guten Morgen miteinander. Wir wollen noch mal beten miteinander, bevor wir auf Gottes Wort hören. Danke vielmals, Herr Jesus Christus, dass du durch deinen Geist in unserer Mitte bist am heutigen Morgen. Und dass du gerade jetzt auch zu uns reden willst. Herr, schenk du, dass jedes von uns für sich selber kann hören und dann auch Täter sein und dein Wort umsetzen. Helf uns, dass uns dein Reich immer wieder zur Priorität wird. Spann uns ganz neu an, auch heute Morgen. Amen. Ich habe leider die Folie nicht vor mir da. Vielleicht kann jemand helfen. Aber macht nicht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Oder wie es in der Hoffnung für alle heißt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Dieses Wort habe ich ganz bewusst als Grundlage für die heutige Predigt gewählt, dass uns sein Reich, sein Wille immer wieder zur Priorität wird. Und wenn wir heute wieder einige Beispiele anschauen aus der Kirchengeschichte, dann soll es dazu dienen, dass sie uns Vorbilder sind, was es heißt, sein Reich an erste Stelle zu setzen. Letztes Mal haben wir uns gefragt, was eigentlich nach der Reformation passiert ist. Entschuldigung, jetzt muss ich ab und zu nach hinten schauen. Ja, wir haben gehört von der Gegenreformation, von der Orthodoxie, der Rechtgläubigkeit, die dann kam, die zwar noch die rechte Lehre betonte, aber wo das Leben, das geistliche Leben oft fehlte. Und dann der schreckliche 30-jährige Krieg, der dazu führte, dass die Menschen jegliche Hoffnung verloren. Ja, unsägliches Elend, unglaublich, ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands ist damals gestorben, durch den Krieg, durch die Pest, durch andere Krankheiten, durch Hunger. Und dann kam als Reaktion darauf der Pietismus. Wir hatten letzten Sonntag den ersten Teil davon, vom sogenannten Altpietismus, wo ganz neu betont wurde, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt, wie es Paulus an die Thessalonicher schon betont hat. Ja, und die führenden Männer in jener Zeit waren vor allem die Spener, Franke und Zinzendorf. Die erste Welle des Pietismus dauerte rund 80 Jahre. Und da wollen wir jetzt heute weiterfahren. Was kam nach dieser ersten Welle? Da kam die Aufklärung. Der Glaube an die Vernunft. Der Glaube an die Vernunft und an den Fortschritt des Menschen. Ganz besonders die Französische Revolution hat entscheidend dazu beigetragen, mit der starken Betonung, die auch die Flagge Frankreichs immer noch ausgedrückt wird, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Aufklärung hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir uns wegen des Glaubens willen 30 Jahre lang die Köpfe einschlagen. Das darf nicht sein. Und ist auch berechtigt einerseits, ja? Aber durch die Aufklärung wurde dann auch die Kirche stark beeinflusst und die Lehre und der Glaube wurde untergraben. Die liberale Theologie hat immer weiter um sich gegriffen und die Grundlage des Glaubens ist zerstört worden. Aber es ging nicht so lange, bis diese Illusion völlig zerstört wurde. Durch das Reich Napoleons, das Gewaltreich Napoleons, die Gewaltherrschaft und dessen Niedergang danach, haben die Menschen gemerkt, der Fortschritt geht nicht einmal immer weiter, sondern es ist vieles zerschlagen worden. Und gerade diese Woche feiern wir ja dann den 200. Todestag Napoleons. Und in Frankreich besteht im Moment ein großes Problem. Sie wissen nicht, ob man das feiern darf und wie man das einordnen soll. Ja. Ja, die Nöte nach dem Zusammenbruch des Napoleonischen Reiches haben zum inneren Zerbruch geführt. Und dazu kamen dann die schrecklichen Hungerjahre 1816-1817. 1816 ist in Europa und in Nordamerika eingegangen als das Jahr ohne Sommer. Bereits im Juni, Juli gab es in Amerika täglich Frost, da wo eigentlich der heißeste Sommer sein sollte. Auch in Europa von August an gab es regelmäßig Frost, die Ernten sind erfroren, die Preise sind in die Höhe geschnellt und enorme Hungersnöte sind aufgekommen. Auch in der Schweiz wurde der Notstand ausgerufen und viele Europäer versuchten damals auszuwandern, gedrängt vom Hunger. Was war der Grund dafür? Die ganze diese Klimaveränderung war die Folge eines riesigen Vulkanausbruchs in Indonesien. Der Tambora auf Sumbawa ist ausgebrochen und rund 150 Kubikkilometer, stellt euch das mal vor, 150 Kubikkilometer Lava und Asche wurden in die Luft befördert, ausgestoßen und das führte zur Abkühlung des Klimas auf der ganzen Welt. 4 Jahre lang hat man die Folgen von diesem Vulkanausbruch gespürt. Da sprach man nicht mehr von Klimaerwärmung. Innerhalb von einem kurzen Moment gab es eine Klimaerkältung. Ja, diese Not, diese Enttäuschung über den Niedergang Napoleons und diese Hungersnöte, diese haben zum Beten geführt. Not lernt beten. Und so wurde der Boden vorbereitet in Europa für tiefgreifende Veränderungen. Das heißt nicht nur in Europa. Die Erneuerung kam eigentlich von Amerika her. Schon Charles Finney lebte damals, oder in England William Carey. Aber auch in der Schweiz kam es zu Aufbrüchen. Kanton Genf, im Waadtland, in Bern. Damals entstand die Evangelische Gesellschaft Bern, EG, wie das heute noch bekannt ist, oder in die Evangelische Gesellschaft in St. Gallen, in Zürich, im Thurgau, die Gemeinde in Kehlhof geht darauf zurück. Ja, und damals entstanden daraus auch viele Diakoniewerke. Die Zeit des Hungers war damals auch im Thurgau zu spüren, sehr deutlich. Ich lese euch aus einer Biografie von Juliane Krüdener einige Sätze vor. Zeugenberichte enthüllten entsetzliche Zustände. Während Reiche ihre Hunde und Pferde noch fütterten, beobachteten sie ungerührt, wie ihr armer Nachbar vor Hunger starb. Und das im Thurgau hier, ja? Berichte von Verhungernden ohne Nahrung und Kleidung, die Hunde und Katzen töteten, um etwas Essbares zu haben, offenbarten unbeschreibliches Elend. Noch schlimmer als im Kanton Thurgau waren die Zustände im schrecklich verwüsteten Kanton Appenzell und in St. Gallen. Die Hungersnot hatte Menschen in wilde Tiere verwandelt. Bettler, die sich außerhalb ihrer Gemeinden bewegten, wurden mit Stockschlägen zurückgejagt. Über Bauern, die sich erweichen ließen und hungernden Almosen gaben, wurde eine Geldstrafe verhängt. Arme wurden gezwungen, in der Isolation ihrer eigenen Häuser zu verhungern. Und das vor 200 Jahren hier in der Ostschweiz. Ja, dann diese Erneuerung. Danke ganz herzlich, dass ich jetzt den Bildschirm sehen kann. Große Hilfe. Ja, was waren die Kennzeichen dieser Erneuerung, die da gekommen ist? Einerseits eine klare Abkehr vom Unglauben des Rationalismus. Die Bibel wurde wieder ernst genommen und viele, die sich vorher der Kirche entfremdet haben, sind zurückgekehrt. Verschiedene Missionswerke, einflussreiche Missionswerke sind in jener Zeit entstanden. Zum Beispiel die Basel-Mission, die Barmer-Mission und viele andere. Die Berliner-Mission. Ja, und so wollen wir jetzt wieder, wie letztes Mal, einige Leute herausgreifen, die in jener Zeit lebten. Der erste, Christian Friedrich Spittler. Ein Deutscher, und ganz interessant in der Schweizer Kirchengeschichte, immer wieder haben Deutsche sehr großen Einfluss gehabt in unserem Land. Christian Friedrich Spittler kam schon in jungen Jahren nach Basel. Er arbeitete dort für die Deutsche Christentumsgesellschaft, die das Ziel hatte, dem Rationalismus und der Aufklärung gegenüberzutreten und auch wissenschaftlich Gründe dagegen anzuführen, dass die Bibel wirklich vertrauenswürdig ist. Aber eigentlich hat er sein Ziel, hatte er gar nicht viel Zeit für sein Ziel, für das er eigentlich gekommen ist nach Basel. Denn er hat so viel Not gesehen, auch in der Schweiz, dass er ein Werk nach dem anderen gründete. Soziale Hilfswerke sind entstanden und die Förderung der Mission im In- und Ausland wurde ganz entscheidend betont. Christliche Literaturarbeit wurde zur Priorität. Spittler hatte ein brennendes Herz für das Reich Gottes. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Das war sein Motto. Er begann mit Literaturarbeit. Er hat die Basler Bibelgesellschaft gegründet, die dann zur Schweizerischen Bibelgesellschaft wurde später. Ein Lehrerseminar in Beuken, eine Anstalt für verwahrloste arme Kinder, wo hunderte von jungen Menschen Hilfe fanden. Sollte ich mal etwas weitergehen? Ja. Ja, Christian Friedrich Spittler, der dann auch viele andere Werke gegründet hat, Taubstummenanstalt in Rien, Diakonissenhaus in Rien, Hilfswerk für Griechen, die durch die Osmanen, durch die Türken immer mehr unter Druck kamen und viele, viele andere Werke. Spittler hatte zwei entscheidende Zitate geprägt. Er war ein Mann der Tat. Er hat gesagt, was hilft's? Entschuldigung. Ja, eins Druck, ja. Was hilft's, wenn wir beim warmen Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern? Hand anlegen müssen wir, und sei es auch ganz im Kleinen. Nicht nur zuschauen und jammern, auch in der Corona-Zeit. Hand anlegen, da wo wir Gelegenheit haben. Und frag dich, vielleicht hast du heute Gelegenheit, irgendwo Hand anzulegen. Leute, die einsam sind, zu besuchen mal. Zu ermutigen, einen Telefonanruf und so weiter. Hand anlegen, nicht jammern über die Zeit. Das ist auch heute das Gebot der Stunde. Und weiter hat er gesagt, wenn wir dafür sorgen, dass die Heiden Christen werden, so dürfen wir nicht versäumen, auch darauf zu achten, dass die Christen keine Heiden werden. Es reicht nicht, dass deine Mutter, dein Vater aktive, bekennende Christen waren. Du selbst musst es auch, musst dich selbst entscheiden. Gott hat keine Großkinder. Jede Generation muss wieder ganz neu sich entscheiden und Christus dienen. Spittler hatte ein großes Netz von persönlichen Verbindungen weit über Basel hinaus und auch über die kirchlichen Grenzen hinaus. Er hatte auch zu evangelisch gesinnten Katholiken ein herzliches Verhältnis. Als ich in einer Missionsstunde von Pfarrer von Brunn in Basel ein junger Mann für Mission interessierte, da ist Spittler der Gedanke aufgekommen, doch ein Missionsseminar zu gründen, wo solche jungen Leute vorbereitet werden können auf den Missionsdienst auf den Feldern. Ja, er hat dieses Missionsseminar gegründet in Basel und daraus ist ja dann auch im Jahr darauf die Basler Mission entstanden. Die Basler Mission hat klein angefangen, mit vielen Schwierigkeiten, aber sie ist ständig gewachsen bis zum Ersten Weltkrieg. Am Beginn des, zu Beginn des Ersten Weltkriegs waren 450 Leute von Basel ausgesandt in aller Welt, auf allen Kontinenten im Einsatz. Und im Seminar, im sechsjährige Ausbildung als Vorbereitung für ein Missionsseminar, standen viele Leute in der Pipeline. Leider ist später der Akzent in der Basler Mission verschoben worden, ist von der liberalen Theologie beeinflusst worden und hat heute eigentlich praktisch keine Bedeutung mehr. Aber Spittler hatte noch ein anderes Anliegen. Nebst dem Missionsseminar in Basel hatte er schon lange Ausschau nach einem Ort, wo er auch Laien ausbilden konnte. Berufsleute, einfache Leute. Handwerker, die als Reiseprediger das Land ziehen. Damals war es ja noch üblich, dass viele Handwerker nicht sesshaft waren, sondern durch die Dörfer gezogen sind, von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf. Schreiner, Maurer, Schuhmacher, Schneider und so weiter. Ja, und so hatte Spittler die Vision, wenn solche Leute vom Evangelium ergriffen sind, die von Haus zu Haus kommen, von Ort zu Ort, sind das die besten Evangelisten. Und er hatte vor allem einen Blick für die katholischen Nachbarländer, Frankreich, Belgien und vor allem Österreich. Und 1840 hat er den Platz gefunden. Er konnte die Kirche auf Cressona mieten von der Stadt Basel für 5 Franken im Jahr, nur ein nomineller Betrag. Einfach, die Kirche war am Zerfallen, hatte ja keine Fenster mehr, haben wir letzten Sonntag gehört. Und da hat das Werk ganz einfach begonnen. Handwerker hat er ausgebildet, die da dann nachher durchs Land ziehen konnten. Die sogenannte Pilgermission, heute versteht man dieses Wort ja fast nicht mehr. Aber sein Ziel war, dass diese Handwerker wie Pilger durchs Land ziehen. Pilgern, ja. Dann kamen aber wieder 25 eher schwierige Jahre. Sogar die Ausbildung auf Cressona wäre beinahe geschlossen worden. Bis 1875 aus England ein ganz neuer Wind kam durch die sogenannte Oxford-Bewegung. Die Oxford-Bewegung war eine Erneuerungsbewegung in der Kirche. Und daraus ist dann die sogenannte Gemeinschaftsbewegung entstanden, die das Ziel hatte, Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Was soll das? Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Ja, das Ziel war, dass die Menschen nicht nur das Evangelium hören, sondern dass sie auch dann durch die Gemeinschaft wachsen und gefestigt werden im Glauben. Und in dieser Zeit sind dann sehr viele Freikirchen entstanden, während der Gemeinschaftsbewegung. Und da wurde Karl Heinrich Rappard, ich habe vor etwa 3 Jahren dieses dicke Buch gefunden, habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Karl Heinrich Rappard, ein Lebensbild von seiner Frau Dora Rappard geschrieben, faszinierendes Buch, da habe ich vieles auch für die heutige Predigt darin gefunden. Ja, Rappard war selbst ein Absolvent von Cressona früher. Und er war dann als Missionar in Ägypten im Einsatz, in Alexandrien und in Kairo. Und dort hat er auch seine Dora kennengelernt. Und sie war die Tochter des Bischofs, Bischof Gobat von Jerusalem. Und da haben sie geheiratet. Aber sie waren gar nicht lange in Ägypten im Einsatz. Da kam ein Brief von Cressona, dass sie die beiden nach Cressona gerufen haben. Er soll doch nach Cressona kommen, um dort die Leitung der Schule zu übernehmen. Und so ist er mit Dora, die sehr einflussreich war auch, die ihn sehr stark unterstützt hat in seiner Arbeit, eine vorbildliche Frau, ist er nach Cressona gekommen, in die Schweiz. Und er war ein äußerst begabter, ein weiser und praktischer Mann und ein super Lehrer. 41 Jahre lang hat er die Schule geleitet und geprägt. Und während dieser Zeit ist eine richtige Erneuerung, eine Erweckung entstanden da auf Krishna. Nicht zuletzt eben, weil Karl Heinrich Rappert selbst durch die Bewegung aus England ganz entscheidend geprägt wurde. Er ist 1874 und 75 da in Oxford gewesen und in Brighton. Und da hat er auch viele internationale Kontakte geknüpft. Er hat Moody kennengelernt, er hat Hudson Taylor kennengelernt und viele andere. Und Rappert wurde ein richtiger Netzwerker. Ein Netzwerk, stellt euch vor, damals war Netzwerk auch ohne Hände schon möglich. Ja, vernetzt mit aller Welt. Und Krishna ist zu jener Zeit zu einem geistlichen Zentrum, nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa geworden. Und sie hatten großen, großen Einfluss. Ja, so war ich kurz zu Rappert. Dann wollen wir noch den dritten kurz anschauen, Markus Hauser. Markus Hauser, und damit kommen wir jetzt mehr in den Thurgau. Markus Hauser, ja, Entschuldigung, Rappert hatte, damals hatte Krishna 8 Schwerpunkte in ganz verschiedenen Ländern. Unter anderem sehen wir einen da in China, da hat er mit Hudson Taylor, den er in England getroffen hat, einen Vertrag gemacht und auch Brüder nach China geschickt. Andere waren in Amerika unter den deutschen Auswanderern und daneben Jerusalem, Ägypten bis Äthiopien. Das war ja schon damals Schwerpunkt. Ja. Jetzt Markus Hauser. Markus Hauser stammte aus Trasserdingen im Schaffhausen, ein Weinbaugebiet. Sein Vater, damit er damals nicht in den Krieg musste, wurde er als Ortsvorsteher gewählt. Und das ist ihm leider sehr schlecht bekommen. Dadurch wurde er richtig zu einem Säufer, weil er durch die vielen Sitzungen immer wieder in Wirtschaften war und er hat die ganze Familie kaputt gemacht. Die Ehe ist auseinandergegangen und Markus ist als 10-Jähriger in ein Kinderheim gekommen und hat da hat wirklich viel gelitten in seiner Jugend. Aber Gott schenkte Gnade. Der Leiter des Kinderheims war ein gläubiger Christ und durch diesen Hausvater ist Markus zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und schnell hat er den Wunsch gehabt, Missionar zu werden. Und was machte man damals, wenn man Missionar werden wollte? Ja, er hat sich in Basel am Missionshaus gemeldet, aber wurde abgelehnt. Er war sehr enttäuscht. Dann hat er sich auf Krishna gemeldet. Da wurde er willkommen geheißen, aber nur nach der Praktikumszeit hieß es, deine Gesundheit reicht nicht. Markus Hauser war fast blind, er hat nur etwa 4% gesehen. Deine Gesundheit und deine Augen, das geht nicht. Markus war so enttäuscht, am Boden zerschlagen. Er ging in die Stille und kam nachher zurück zu Rappert und hat gesagt, ich kann nicht von diesem Berg weg. Gott hat mich hier hingestellt. Gott hat mich gerufen. Und so hat Rappert die Entscheidung zurückgenommen und das Lehrerkollegium damals haben ihm die Ausbildung doch erlaubt. Und Markus wurde dann als Evangelist in den Thurgau geschickt. Zuerst als Reiseevangelist. Vor ihm waren schon zwei andere. Ein Däne war kurz hier, der noch warten musste auf seine Ausreise nach Afrika. Und dann war ein Baumbach für 2 Jahre, ein deutscher Evangelist in der Gegend von Mattwil. Und Markus Hauser hat dann dessen Arbeit übernommen, weil Baumbach schwer krank wurde und bald starb, kam Markus Hauser nach Mattwil. Ja, und er hat an vielen Orten mit Bibelstunden begonnen, weil es war eine so große Offenheit in der Gegend. Die Stuben füllten sich immer mehr und weil sie keinen Platz mehr fanden, haben sich einige Männer dann zusammengetan und haben in Mattwil die erste Kapelle gebaut. Diese wurde 1873 eingeweiht. Und dann praktisch gleichzeitig, fast gleichzeitig, kam Prediger Dieterle nach Schocherswil. Warum hat er wohl Schocherswil ausgewählt? Weil Gott da bereits die Situation vorbereitet hatte. In Schocherswil bestand schon über 10 Jahre ein Gebetskreis, der schon lange gebetet hat für dieses Dorf, für diese Gegend. Und als Dieterle diese getroffen hat, ist er in Schocherswil geblieben und hat da bei diesen ein Konrad Fisch, Ortsvorsteher, war sehr einflussreich damals, und hat da sich niedergelassen. Und da ist dann die zweite Gemeinde entstanden. Anfangs auch in den Häusern, und als es im Haus nicht mehr Platz, als im Haus nicht mehr Platz fanden, wurde bereits ein Jahr, nachdem in Mattwil eine Kapelle eingeweiht wurde, in Schocherswil 1874 die zweite Kapelle eingeweiht. Damals war die Kirchhohner Gemeinde in Schocherswil sehr einflussreich. Vor allem durch den Posaunen und durch den Männerchor hatten sie sehr großen Einfluss, und praktisch alle kulturellen Anlässe im Dorf wurden durch die Kirchhohner veranlasst. Großer Einfluss. Und auch im Gemeinderat waren regelmäßig Vertreter aus der Kirchhohner Gemeinde. Ich habe, als ich für Frauenfeld diese Predigt vorbereitete, einen ganz interessanten Satz gefunden in der Geschichte der Gemeinde Frauenfeld. In der Geschichte der Gemeinde Frauenfeld, da ist mir ein Brief in die Hände gekommen, der ungefähr aus 1941 stammt, von einer Frau, die zurückschaut und erzählt, was sie noch von ihrer Mutter so gehört hat. Und so. Und da steht, in den Jahren 1876 bis 80 wurde die Versammlung in Frauenfeld von Schocherswil aus bedient. Es kam Prediger Dieterle regelmäßig nach Frauenfeld. Selbst als er nach Basel versetzt wurde, kam er noch zu evangelistischen Vorträgen nach Frauenfeld. Und ich erinnere mich persönlich noch gut dieses freundlichen und gütigen Herrn. Wow, ein fantastisches Zeugnis über Schocherswil. Man hatte also damals schon ein missionarisches Anliegen, möglichst verschiedene Außenstationen zu gründen. Und Schocherswil, eure Gemeinde, hatte Einfluss auf die Thurgauer Hauptstadt. Ja. Warum? Ja, und Schocherswil übrigens, das darf ich nicht vergessen hier. Schocherswil hat natürlich auch immer wieder wichtige Leute in die Mission gesandt. Mein Vorgänger in Zürich, der Leiter der ÜMG, Traugott Stähli, 25 Jahre Missionsleiter in Zürich, er wollte in die Mission gehen und konnte gesundheitshalber nicht, seine Frau konnte nicht, und so war er Missionsleiter in der Schweiz. Ganz prägend. So ein Vorbild. Ich habe ihn kürzlich wieder besucht. Ich habe mich so gefreut über seine geistlichen Haltung. Dann Richard Stähli, Hanni Krieg, die hier unter uns sitzt, Schocherswiler, die sich rufen ließen in die Welt hinaus, die bereit waren, Gott zu dienen, Gottes Reich an erste Stelle zu setzen. Oh, wie sehne ich mich danach, dass wir wieder viel mehr, auch aus Amriswil und Schocherswil, hinausgehen bis in alle Welt. Gott will nicht nur Leute von früher senden, Gott will auch Leute heute senden. Vielleicht werde ich heute berufen. Jetzt einfach die Frage, warum bestand damals eine solche Offenheit im Thurgau? Was hat eigentlich den Ausschlag gegeben? Der Grund dafür war, die ersten Gemeinden sind auf dringenden Wunsch der Bevölkerung entstanden, weil damals in der evangelischen Synode des Kantons Thurgau der Gebrauch des apostolischen Glaubensbekenntnisses aufgehoben wurde. Der Liberalismus in der Landeskirche hat damals immer mehr um sich gegriffen und die Kirche ausgehöhlt. Und so sind Leute auf diese Evangelisten von Krishona zugekommen und haben gesagt, wir können es nicht mehr verantworten, unsere Kinder in die Kirche zu schicken, da wird ihnen der Glaube zerstört, da wird ihnen der Glaube genommen. Jetzt müsst ihr unsere Kinder unterrichten. Und das hat zur Gründung von vielen Freikirchen im Thurgau geführt. Damals sind sogar einige Pfarrer aus der Kirche ausgetreten, weil sie diesen Entschluss von der Kirchensynode nicht akzeptieren konnten. Der Dekan in Kreuzlingen, Dekan Steiger und die Pfarrer in Sitterdorf, Bischofszell, Siernach, Wiel, die sind alle ausgetreten damals. Und das hieß dann viel. Das hieß ab sofort keinen Lohn mehr. Sind ausgetreten mit Gläubigen aus ihren Gemeinden und haben da damals viele Freikirchen gegründet. Einfach aus der Not heraus. Das war die Situation damals. Später ist ja dann eine Veränderung gekommen in Thurgauer Landeskirche. Wenn ich denke, als ich Jugendlicher war, konnte man die gläubigen Pfarrer im Thurgau wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und später sind viele gekommen aus der STH in Rien und viele gläubige Pfarrer heute im Thurgau. So ein Geschenk. Und das hat auch mit Gebetskreisen begonnen. Wir haben vorher gehört von Konrad Fisch, dem Ortsvorsteher in Jocherswil, wie sie da gebetet haben. Und so ganz ähnlich ist das geschehen in Berg. Berg Thurgau heute, eine so lebendige Landeskirche. Fantastisch. Da war ein Kreis von einigen gläubigen Frauen, die sich jahrelang getroffen haben und gebetet haben. Für einen gläubigen Pfarrer in Berg. Und dann ist dann mein Bruder da nach Berg berufen worden, vor Ende 70er Jahre. Und seither ist die Gemeinde gewachsen und es ist fantastisch, was heute in Berg alles geschehen darf. Auf was ging es zurück? Aufs Gebet von einigen, die treu für den Ort gebetet haben. Eine Herausforderung für uns heute, gell? Ja, gehen wir nochmals ganz kurz zurück zu Markus Hauser. Oh ja, das hätte ich natürlich schon lange zeigen sollen. Ja, Markus Hauser. Markus Hauser wurde dann nach Rainach versetzt, in den Aargau. Da hatte er zuerst 4 ganz schwierige Jahre. Viel Opposition. Aber nach 4 Jahren kam es zu einer Erweckung in Rainach. Da sind wörtlich Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Und als er 1887 nach Frauenfeld versetzt wurde, waren bei der Abschiedsversammlung 800 Leute in der Grischoner Gemeinde damals. Und damals war ja die Bevölkerung noch nicht so groß wie heute in der Schweiz, ja? 800 Leute. In Frauenfeld hat er keine Erweckung erlebt. In Frauenfeld kam zu sehr viel Widerstand. Aber er hat seinen Dienst auch da treu getan. Später ist er nach Zürich gekommen, wo er dann die Bethelkapelle erbaut wurde, mit damals 1600 Sitzplätzen. Heute feuerpolitisch natürlich von der Feuerpolizei her schon lange nicht mehr erlaubt, so viele, aber damals für 1600 Leute. Aber Markus Hauser konnte diese nicht lange genießen. Im folgenden Jahr wurde er mit 51 Jahren aus der Arbeit gerissen. Er ist an schwerer Lungenkrankheit gestorben. Ja. Nun zur Anwendung kurz. Wir wollen uns überlegen, was können wir daraus lernen aus diesen Beispielen. Versteht mich ja nicht falsch. Es geht nicht darum, Menschen zu verherrlichen, Menschen zu ehren heute, sondern zu betonen, wie Gott Menschen gebraucht hat, die bereit waren, sein Reich an erste Stelle zu setzen. Und so möchte Gott dich und mich brauchen, als treue Beter, als Menschen, die sein Reich an erste Stelle setzen, so wie wir ja am Anfang eingestiegen sind. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Diese Männer und Frauen hatten einen weiten Blick. Sie haben nicht nur die Kirche oder die Krishona gesehen, überhaupt nicht. Sie hatten einen weiten Blick über die Grenzen hinaus, über denominationelle Grenzen hinaus, für das Reich Gottes. Ihnen ging es darum, dass möglichst viele Menschen Jesus Christus als Erlöser erleben können. Und auch sozial, dass Hilfe geleistet wird, praktische Hilfe. Darum hat ja Spittler so viele Werke gegründet. Sie lebten uns vor, was es heißt, zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Die Hoffnung machte sie nicht untätig, sondern aktiv und erfinderisch. Ja, und davon wollen wir lernen. Weil die Not im Thurgau damals ja entstanden ist, durch das Glaubensbekenntnis, das abgeschafft wurde, wollen wir jetzt dieses Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Ich schlage vor, dass wir dazu aufstehen. Und dieses Glaubensbekenntnis, das früher regelmäßig jeden Sonntag gesprochen wurde, heute fast nicht mehr gekannt wird, dass wir uns das wieder mal vor Augen führen. Miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus, Entschuldigung, kannst du zurück? Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen beten miteinander. Wir bleiben gleich stehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns diese Vorbilder gegeben hast, von Spittler, Rappard, Hauser, Dieterle und vielen anderen, denen alles daran gelegen war, diese gute Nachricht überall zu verbreiten, auch bei uns hier im Thurgau. Sie waren bereit, sich einzusetzen und auch zu helfen, wo immer möglich. Sie haben die Not gesehen und ließen sich als deine Werkzeuge brauchen. Herr Jesus, wir bekennen, dass uns die Not oft gleichgültig lässt. Brauche doch du auch uns. Ermutige uns und sporne uns an, dass wir auch die Augen nicht verschließen vor der Not, die wir sehen. Vergib uns unsere Lieblosigkeit und sporne uns an durch deine große Liebe, dass wir dir von Herzen dienen können. Wir beten, dass noch viel mehr Menschen dich erkennen als Herrn und Erlöser und bei dir Vergebung und Befreiung erleben. Du hast uns eine herrliche Hoffnung gegeben. Schenke, dass diese Hoffnung uns immer wieder zur Tat anspornt. Herr, brauche du jedes von uns nach deinem Willen. Amen.